Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir gegenüber Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
Hallo Yannick.
Oh, jetzt hast du schon vorweggenommen, wie ich heiße. Mensch, der erste große Spoiler in dieser Folge. Genau, mein Name ist Yannick Sorgatz und wir nehmen mal wieder eine Folge dieses Podcasts auf. Carsten, wo stehen wir gerade? Ich weiß gar nicht, hatten wir 250 oder 300?
Ja, schon über 300, deutlich über 300. Ich glaube, über 320 oder sowas.
Ja, wenn nicht sogar 500 bis 600 Folgen. Mal schauen. Heute gibt es auf jeden Fall nur eine, das steht fest. Aber die hat, wie immer, inhaltlich zumindest einiges zu bieten. Ich denke, so viel können wir uns rausnehmen. Wir berichten nämlich über ein Heimspiel, das gewesen ist und über eines, das sein wird und den Endspurt, die Zielgerade der Transferperiode. Ich glaube, das ist einiges.
Genau so ist es. Wobei sich bei den beiden Spielen eigentlich nicht viel ändert, außer ein N. Erst war es Bayern, Leverkusen und dann kommt Bayern München. Viele sagen, da kommen der mögliche neue Vizemeister und der wahrscheinliche neue Meister hintereinander in den Borussia-Park. Und ja, der mögliche Vizemeister Bayer Leverkusen war da und hat aber einen richtigen Stempel hinterlassen. 3:0 gewonnen in Gladbach und das absolut deutlich, absolut überlegen, absolut verdient. Ohne, Yannick, das muss man jetzt sagen, ohne dass man die Gladbacher jetzt wirklich in Grund und Boden reden muss, weil man einfach an dem Tag auch anerkennen muss, dass diese Mannschaft von Bayer Leverkusen eine unglaubliche Qualität hat, einen ganz starken Trainer, Xabi Alonso, der die Mannschaft gut eingestellt hatte und einen Spieler, wo ich sage, ja, den hätte man gerne hier in Gladbach wieder gesehen. Granit Xhaka, gereift zurückgekommen, wirklich vom ersten Moment an ein absoluter Dreh- und Angelpunkt im Leverkusener Spiel. Und ja, nett begrüßt von den Gladbach-Fans nach 7 Jahren.
Ja, warum auch nicht? Ich glaube, das war zu erwarten. Er hatte ja auch schon seine offizielle Verabschiedung. Das hatten manche letzte Woche schon gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er ja damals eingeflogen wurde an einem sehr tristen Dienstagabend kurz vor Weihnachten. Das war das letzte Spiel von André Schubert, der genau das vorher auch schon wusste, dass es sein letztes werden würde gegen Wolfsburg. Xhaka trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Danke für die unvergesslichen 4 Jahre. Und das waren sie wirklich, wie dieser Empfang dann am Samstag gezeigt hat. Also 7 Jahre sind ja doch eine sehr lange Zeit, aber da ist nichts verloren gegangen zwischen den Borussia-Fans und Granit Xhaka. Und ja, vielleicht räumen wir das Thema direkt mal am Anfang ab. Was ist verloren gegangen zwischen Borussia, den Fans und Jonas Hofmann?
Ja, ich glaube, fast alles, so wie sich das jetzt anfühlt. Ich muss ja sagen, ich kann alles verstehen, was Jonas Hofmann gemacht hat, seinen Wechsel zu Leverkusen, eben zu dieser Mannschaft mit den großen Ambitionen, zu einem Trainer wie Xabi Alonso, zu Option für die gesamte Vertragslaufzeit, wahrscheinlich international zu spielen, mit über 30, eine tolle Ambition. Ja, aber die Art und Weise, es gab jetzt Pfiffe, Jonas Hofmann hat sich danach dann auch dazu geäußert, hat ein paar Spitzen abgefeuert gegen Gladbachs Manager Roland Wirkus, der hatte so ein bisschen gestichelt, auch bei uns ja, du hast moderiert, beim Rheinischen Gipfel, als sich eben Wirkus und Simon Rolfes, sein Kollege von Bayer Leverkusen, nebeneinander saßen. Dann wurde ein bisschen gestichelt, gefrotzelt. Ja, das hat sich dann bis aufs Spielfeld getragen. Jonas Hofmann wurde ausgepfiffen. Das hat ihm ja doch mehr missfallen, als ich jetzt gedacht hätte. Und ja, so war es dann kein warmer Empfang für Jonas Hofmann, aber für Granit Xhaka. Und ja, nachher nach dem Spiel kam Xhaka dann auch noch zu uns Journalisten, den Gladbach-Berichterstattern, hat sich nochmal auch für die gemeinsame Zeit bedankt, hat sich dran erinnert, man hat noch ein bisschen geplaudert, war richtig nett. Ja, und ja, Jonas Hofmann hat halt seine Interviews bei den Leverkusener Kollegen gegeben und war dann verschwunden. Beide als 3-0-Sieger und ja, aber Granit Xhaka in dem Fall, der in dem Rückkehrer-Wettstreit, wenn man es jetzt mal so nennen will, doch als deutlicher Punktsieger.
Ja, auch wegen seiner Leistung, die war bei Jonas Hofmann gut, wie eigentlich beim gesamten Bayer-Thema. Man muss sagen, Granit Xhakas Leistung war eben sehr gut. Ich habe vorhin die Kickernoten gesehen, glatte 1, das ist selten bei einem defensiven Mittelfeldspieler überhaupt und erst recht, wenn er kein Tor erzielt hat, aber er hat, ja auch wenn er keine direkte Vorlage hat, hat er aber im Prinzip zwei Tore ja wirklich maßgeblich eingeleitet mit seinen Chipbällen in den Strafraum, das war ja jeweils die halbe Miete und das ist dann für einen vorletzten Pass schon einiges. Das war Weltklasse, anders kann man es nicht sagen, vom bald 31-Jährigen und dementsprechend dann auch eine Wonne, dem Ganzen zuzuschauen. Und ich glaube, das hat es ein bisschen leichter auch gemacht für Borussia und ihre Fans, mit dieser Niederlage umzugehen, dass man gesehen hat, naja, im Endeffekt hatte man nicht wirklich eine Chance. Das ist, wie ein alter Manager sagen würde, ein Stück weit die neue Realität Borussias, da wird man sich dran gewöhnen müssen, dass es vielleicht dieses Jahr ein bisschen andersrum ist, dass diese Mannschaft dann in den Spielen, wo, naja, man dann noch in der vergangenen Rückrunde schon präventiv die Hände vom Kopf zusammengeschlagen hat, besser aussehen wird, aber vielleicht etwas chancenloser in diesen Topspielen. Das war ja nicht nur terminlich eines gegen Leverkusen, denn es ist ja anzunehmen, dass diese Mannschaft zumindest mal sehr intensiv um die Champions League konkurriert. Und was Meisterschaftsambitionen angeht, wird man ja vielleicht schon früh sehen, denn die Bayern und Bayer treffen ja schon am vierten Spieltag aufeinander.
Und hatten dann beide schon mit Gladbach zu tun, das muss man sagen. Wobei man ja wirklich bei Bayer Leverkusen auch herausstellen muss, dass sich Borussia auch in den Jahren, wo man in den vergangenen Jahren, als man doch etwas weiter war, auch schon schwer getan hat mit Leverkusen. Also es war jetzt, glaube ich, das 11. Spiel in Folge, das nicht, wo es keinen Gladbacher Sieg gab. 10 davon gingen verloren, also eine sehr deutliche Bilanz pro Leverkusen. Und das 2-2 in der vergangenen Saison in Leverkusen, mit den wirklich monströsen Geschenken der Bayer-Abwehr damals, war ja auch jetzt eher ein Glücksfall für Gladbach als alles andere. Nun ja, also Leverkusen im Moment definitiv ein Angstgegner für Borussia Mönchengladbach. Bei den Bayern, wir werden über das Spiel ja im späteren Verlauf dieses Podcasts noch ausführlich reden, sieht das ja ein bisschen anders aus. Aber ja, deswegen ist es auch, finde ich, ein bisschen schwierig, die Leistung der Gladbacher zu bewerten, weil einerseits war man wirklich chancenlos, hat es gar nicht geschafft, sich zu entfalten, sich frei zu machen von dieser Leverkusener Dominanz. Hat auch viel zu wenig den Thomas Schwanscherer vorne eingesetzt. Ein Ball kam mal bei ihm an, kann man natürlich sagen, gut, wenn er den reinmacht beim Stand von nur 0-1, vielleicht kippt dann so ein Spiel, aber insgesamt war einfach dann zu wenig Aggressivität im Spiel, auch Aggressivität, das eigene Spiel durchzusetzen. Und man hat auch Leverkusen, insbesondere fällt einem natürlich da, das Tor zum 3-0 dann doch sehr gewähren lassen. Und das war ein bisschen schade, da hatte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet von den Gladbachern, aber dass insgesamt die Kräfteverhältnisse im Moment da am Rhein doch so deutlich verteilt sind, das war abzusehen. Roland Wirkus hat ja auch gesagt, beim Rheinischen Gipfel und auch dann nochmal im Doppelpass, ganz klar, Leverkusen ist für ihn Kandidat auf Platz 2. Naja, und Gladbach muss halt tatsächlich sich dann mit den Mannschaften messen, die auf Augenhöhe sind, wobei ich auch nochmal darauf hinweise, Leverkusen ist es im Moment nicht, aber es wird genug Mannschaften geben, gegen die Gladbach schon punkten sollte.
Ja, und es soll jetzt auch gar nicht heißen, dass man vor so einem Spiel gegen Leverkusen dann schon mal direkt die Waffen streckt und auch sagt, naja, die Mannschaft hat ja voll ihr Potenzial abgerufen und es ging nicht mehr. So war es nicht. Es gibt auch sicherlich Dinge natürlich, die man kritisieren muss. Ich habe gerade die erste halbe Stunde, meine ich, war zu Hause, habe bei Sky geguckt und habe mir da den Tactical Feed angeguckt. Das ist die Einstellung, wo man alle Feldspieler permanent im Bild sieht. Also schön, ja, ausführlich, ohne Zeitlupen, muss man sagen. Die muss man sich dann immer dazu denken, oder wenn es dann mal irgendein Scharmützel in der Nahaufnahme gibt. Aber da sah man eben sehr gut die Gladbacher Ketten, wie sie da standen, wobei ich eben sagen muss, es waren nicht immer Ketten, so wie es wahrscheinlich hätte sein sollen, doch einfach ja eher ein, naja, man stand dann halt mal so tief, nicht immer gut verschoben und sich dann auch an falschen Stellen rauslocken lassen, dann nicht den Zweikampf angenommen und eben so ein Granit Xhaka trotzdem den Ball da reinschippen lassen, sich dann in letzter Reihe einfach davon überrumpeln lassen. Das war ja etwas, wo die Mannschaft sicherlich noch zulegen muss, wenn sie das in solchen Spielen künftig besser spielen will. Und du hast es schon angesprochen, wäre ja okay, wenn man das dann so gespielt hätte, aber dann wenigstens in den Umschaltsituationen besser und präziser umgeschaltet. Das war einfach auch nicht gut. Das war beispielsweise in Augsburg, wo man ja auch häufiger mal tief stand, überraschenderweise, viel, viel besser. Und es lag dann nicht mehr immer nur an Leverkusen, sondern einfach an ja unsauberen Passspielen. Das fing an bei den Sechsern, die dann nicht gut rausgespielt haben, und endete eben bei Honorar oder Ngumu, die auch nicht so einen Tag hatten wie in Augsburg. Ja, so fehlte dann von allem etwas. Und man muss sagen, ja, wahrscheinlich schon ganz gut für Borussia, dass dieses 3:0 dann in der 58. fiel und Bayer jetzt dann eher mal so einen Gang zurückgeschaltet hat.
Ja, also Granit Xhaka hat gesagt, man hätte schon als Leverkusen zur Pause 5:0 führen können, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es war schon eine deutliche Geschichte, und das war das Ärgerliche eigentlich an dem Spiel. Ich hatte ja, muss ich zugeben, 2:1 getippt, die Gesamtzahl der Tore war richtig, allerdings völlig falsch verteilt, aber ich hatte auch gedacht, dass die Gladbacher da schon ein bisschen weiter wären, das muss ich ganz ehrlich sagen, und wenn man so gesehen hat, wie luftig teilweise dann auch verteidigt wurde, also nochmal bei dem 3:0, da konnten die Leverkusen also wirklich quasi aus der eigenen Hälfte fast bis zum Torabschluss völlig unbehelligt durch die Gegend rennen, und das im Gladbacher Stadion. Das ist eben das, was sicherlich alle Experten gar nicht sehen wollen, gerade so die Ur-Gladbacher. Wir haben ja viel mit Berti Vogts und Winnie Schäfer, die beide für uns Kolumnisten sind. Die ärgern sich immer über solche Sachen. Die sagen immer, der Borussia-Park, das Gladbacher Stadion, früher der Bökelberg, das muss eine Festung sein, und das war es jetzt definitiv nicht. Und ich glaube, mit mehr Engagement, das ist ja das, was man eigentlich auch in der neuen Borussia ein bisschen erwartet, muss schon was kommen. Ich fand, in der zweiten Halbzeit hat man mehr davon gesehen, und darum auch die Fans in der zweiten Halbzeit, Hut ab, muss ich jetzt mal hier sagen, also richtig gut supported. Man sieht, es ist viel Vorschuss für die Mannschaft da, für Trainer Seoane. Und ja, man muss trotzdem als Borussia auch vorsichtig sein, dass man eben nicht zu oft solche Spiele hat, wo man dann doch eher chancenlos da ist, aber dann eben auch vielleicht ein bisschen zu wenig Engagement, Enthusiasmus und all diese Dinge einbringt. Ja, jetzt gegen die Bayern, wie gesagt, gleich dazu noch mehr, aber wird jetzt sicherlich nicht ganz anders werden als gegen Leverkusen. Aber nochmal, ganz viele andere Mannschaften wird man dann mit einer anderen Einstellung mit Sicherheit auch besiegen können. Darauf muss ich jetzt die Mannschaft konzentrieren, und ich glaube, das hat auch Jonas Omlin ganz klar gesagt, wir haben das Potenzial eigentlich gegen ganz viele Mannschaften zu gewinnen, und ja, wäre schön, wenn halt mal ein Sieg kommt, das ist auch mal klar, weil sonst ist man schnell im Strudel.
Ja, und man muss sich auch nichts vormachen, jetzt war die Reaktion der Fans so, aber die ersten drei Heimgegner sind eben Leverkusen, Bayern und Leipzig. Da wird man jetzt nicht dreimal 0-3 verlieren können und dann immer noch super gefeiert werden, weil irgendwann natürlich auch die Leute Fortschritte sehen wollen. Gerade dieses Fansein vor Ort im Stadion ist ja auch immer so ein Lechzen nach positiven Erlebnissen, und die sollte zumindest in Form eines Torerfolgs vielleicht mal geben, dass man mal gegen einen dieser Gegner führt zwischendurch, und dann reicht es vielleicht nicht oder man kommt mal zurück. Das war ja auch so in den vergangenen zwei Jahren einfach ein Problem, diese Abwesenheit irgendwie von Glücksgefühlen und positiven Ereignissen, die kamen dann so alle paar Wochen mal gegen die ganz, ganz Großen, und dazwischen einfach immer eine Enttäuschung nach der anderen, so ein Nackenschlag, und das verkraftet dann der resilienteste Fan am Ende nicht in dem Fall. Und ja, müssen uns auch nichts vormachen, ohne jetzt noch den Spielplan schon zu weit durchzukauen. Am vierten Spieltag geht's nach Darmstadt, und da müssen wir uns nichts vormachen. Da wird die Erwartungshaltung jetzt nicht die sein, da mit Glück irgendwie ein 2-2 mitzunehmen, sondern da sollte man dann spätestens den ersten Sieg feiern. Nun hat es in Augsburg nicht geklappt, gegen Leverkusen nicht geklappt, aber ich finde, es wäre auch falsch, jetzt zu sagen, ah, okay, die Mannschaft ist jetzt so eingenordet, da geht jetzt gar nichts die Saison. Es ist so ein bisschen jetzt auch so eine Sammlung von Erfahrungen und Erfahrungswerten. Auch für uns müssen wir auch zugeben, da ist so vieles neu. Da werden wir wahrscheinlich auch noch viele Gesichter der Mannschaft kennenlernen. Jetzt gibt es nun mal diese beiden ersten Erfahrungen in der Bundesliga. Die sind nicht überwiegend positiv, sondern eher negativ. Ja, aber jetzt geht's weiter, ne?
Ganz genau. Und wie gesagt, so schnell wie möglich anfangen zu punkten, zu gewinnen, weil ja, am Ende bleibe ich dann bei dem, was Dieter Hecking immer gesagt hat, nichts ersetzt Siege. Das wird auch Jerry Seoane so sehen, der Coach, der aktuelle Coach, und wird jetzt alles dafür tun, die Mannschaft so einzustellen, dass sie ihre Spiele gewinnt. Und natürlich, und da sind die Borussen dann ja auch soweit Fußballprofis, dass sie sagen, das gilt für jeden Gegner, auch für den kommenden, für den FC Bayern München, und den hat man ja auch schon dann oft genug besiegt. Aber ich glaube, dass das Spiel gegen Leverkusen auch gezeigt hat, dass es für Borussia eigentlich nicht schlecht wäre, personell noch mal ein bisschen nachzubessern. Und da machen wir jetzt mal einen fliegenden Themenwechsel, glaube ich. Über das Leverkusen-Spiel, glaube ich, genug gesagt. Gladbach hat einfach da keine Chance gehabt. Und die Chance kann man
aber sich vielleicht auch reden. Eine Erkenntnis aus diesem Spiel, die jetzt etwas überleitet zu diesem Thema.
Genau, denn sie hat auch deswegen keine Chance gehabt, die Borussia gegen Bayer, weil eben auf neuralgischen Positionen Leverkusen doch richtig gut eingekauft hat. Das muss man sagen. Einmal Victor Boniface, über den wir im Vorfeld schon gesprochen haben, Mittelstürmer, 2 Tore geschossen, ein richtig gutes Spiel gemacht. Dann eben Granit Xhaka. Und da sind wir bei dieser neuralgischen Position des sogenannten stehenden Sechsers, sagt Jerry Seoane. Thomas Tuchel, der Bayern-Trainer, der auch so einen sucht, sagt den Holding-Sechser, was im Grunde, glaube ich, genau dasselbe ist.
Ja, ich würde mal jemand, der Holding hieß, aber
ja, ich würde fast sagen, das ist ja eigentlich ein Sechser, oder? Einer, der hinten halt für Ordnung sorgt. Ein Reparierer, sagt Roland Wirkus. Genau dieser Spieler würde wahrscheinlich vor der Gladbacher Abwehr ein bisschen mehr Ordnung stiften und ein bisschen resoluter sich gegen die Wellen dann eben anstemmen, die Bayer Leverkusen dann gefahren hat, die Bayer München fahren wird, die fast jeder Gegner fahren wird. Ja, Yannick, da sind wir mittendrin in der Transferperiode. Sie neigt sich dem Ende entgegen, wobei jetzt, glaube ich, gerade erst richtig alles losgeht. Und 2 Positionen haben wir ausgemacht, die Gladbach bestimmt noch beackern wird, je nach Möglichkeit, eben diesen stehenden Sechser und den Mittelstürmer.
Ja, also sicher sagen, sie wird die beackern, ist ungefähr so wie zu sagen, Manu Kone bleibt, glaube ich. Ja, jetzt stand jetzt und im besten Fall, oder vielleicht nicht mal im besten Fall, aber das ist anzunehmen. Es gibt auch ein Szenario, das lautet, wenn wir jetzt in einer Woche uns hier wieder verbinden, ist einfach gar nichts passiert. Dass die Möglichkeit besteht, theoretisch, denn Borussia muss jemanden abgeben, damit sie selbst noch aktiv werden kann. Prioritätenliste, die haben wir auch schon oft durchgekaut. Hier ist dann der Backup für vorne, weil, und denke, so in der Reihenfolge haben wir uns das gedacht, naja, wenn Kone nicht geht, dann ist man ja einfach im Mittelfeld zahlenmäßig so gut und breit besetzt und üppig vor allen Dingen, dass man nicht einfach so noch einen Sechser dazu kaufen kann. Gerade weil die Leute dann Kone, Neuhaus, Weigel und Mr. X heißen. Das wären dann immer 2, die nicht spielen und schon sicherlich sehr viel Unruhepotenzial. Aber man muss auch sagen, Unruhepotenzial hat die derzeitige Besetzung eben auch auf der 6, auf der Doppel-6, weil irgendwie es nicht so optimal ist. Deswegen, ja, ist es jetzt schon eine Wenn-Dann-Woche, und wenn nichts reinkommt, dann kommt auch wahrscheinlich niemand rein.
Ja, das ist Fakt. Also das hat ja Roland Wirkus beziehungsweise auch der Trainer Seoane immer wieder gesagt. Also es muss schon ein Transfer passieren, also ein Verkauf passieren, damit ein Einkauf stattfinden kann. Bleiben wir mal bei der Annahme, dass Nico Elvedi, um den reden wir vor allem, wenn es um den Verkauf geht, noch einen Club findet. Neuerdings ist der FC Everton der Gladbacher Geschichte bekannt als ehemaliger Europapokalgegner. Erste Elfmeterschießen im Europapokal damals stattgefunden, das Gladbach dann auch gleich verloren hat. Aber ja, der FC Everton wäre eine Option möglicherweise, der in Gladbach nochmal diesen von dir oft zitierten Dominostein zum Fallen bringt, dass dann eben noch ein Transfer passieren kann. Und es würde dann tatsächlich, wenn Elvedi geht, der Verteidiger gehen und ein Stürmer kommen, meines Erachtens nach. Denn man hat auch gesehen, Thomas Tschwanscharer ist natürlich ein richtig guter Mann, ein guter Einkauf, aber das sicherlich nicht über 34 mal 90 Minuten dieses abrufen kann und vielleicht auch mal schwächere Tage hat. Und da muss dann einfach jemand sein, der auch Druck von hinten macht, der ihm zeigt, du bist hier nicht ohne weiteres gesetzt. Das war ja das Problem bei vielen Positionen der vergangenen Jahre, dass da einfach kein Konkurrenzkampf stattgefunden hat. Und ein zweiter Mittelstürmer, auf den man sich verlassen kann, wir haben es vor einer Woche, glaube ich, ein Choupo-Moting genannt, um in der Bayern-Sprache zu bleiben, also den, der hinter Harry Kane auf seine Chance wartet. Ja, den sucht jetzt Roland Wirkus, den will Roland Wirkus gerne holen, aber dafür muss ein Elvedi abgegeben werden.
Ja, gerade ein Zitat von Detmar Kramer erinnert, dem alten Trainer, der sagte, es hängt alles irgendwo zusammen im Fußball. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge. Das ist ein bisschen so, man verkauft einen Innenverteidiger und holt einen Stürmer. Das wäre dann das Haar am Hintern ausreißen Prinzip sozusagen bei Borussia. Aber man muss natürlich auch bei LVD sagen, na gut, jetzt die Wolverhampton Wanderers sind auch seit 5-6 Wochen dran und es soll ganz konkret sein und es ist nichts passiert. Nun hat ja aber dann diese Transferperiode so eine besondere Logik, dass irgendwie gewisse Dinge am 30.8. wahrscheinlicher sind als am 28.8., während wir heute sprechen, weil ja irgendwie dann in England keiner zuckt wochenlang und dann nimmt es richtig Fahrt auf am Ende. Also es könnte, wir werden es dann, wenn wir uns nächste Woche hier wieder zuschalten, wissen, noch richtig zur Sache gehen. So Ketchup-Flaschenmäßig, erst kommt dann lange nichts, dann alles auf einmal. Denn man muss ja sagen, Borussias letzte Verpflichtung stammt vom 31.7. Also man war doch schon sehr früh fast fertig, muss man sagen. Und ja, nächste Woche werden wir dann wissen, wie fertig man war.
Genau. Also ich glaube, dass wenn ein Abkauf, ein Verkauf stattfindet, dass dann auch noch etwas passiert, dass jemand kommt. Wir haben es gesehen, als Franck Honorat kam, war wirklich ein paar Stunden vorher gefühlt Jonas Hofmann gerade nach Leverkusen verkauft worden. Und dann wurde eben Honorat als dessen Nachfolger vorgestellt. Auch als dann Jordan Byers Wechsel zum FC Burnley klar war, kam dann, ja sogar vorher schon, wurde klar, dass Julian Weigel geholt wird von Benfica Lissabon. Also da denke ich mal, ist der Köcher schon voll Optionen, die man dann abrufen kann als Borussia Mönchengladbach. Wenn es nicht die Option A ist, gibt es vielleicht noch eine Option B. Da sind ja auch genug Namen von Mittelstürmern, von Stürmern im Gespräch, die jetzt in Frage kommen könnten, auch vom Typus her. Roland Wirkus hat das auch mal klar gesagt. Also einer, der wirklich diese Stürmertätigkeiten übernehmen kann, der Tore schießen kann, sei es mit dem Fuß, sei es mit dem Kopf, der auch eine gewisse Größe hat, der vorne Bälle festmachen kann. Also im Grunde genommen ein Schwanscharer 2, denn wenn man sich mal die aktuellen Alternativen im Kader anguckt, dann führt doch jeder einzelne von denen zu einer kompletten Umstellung des Spielstils. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was Gerardo Seoane bevorzugt. Er hat in seinen früheren Kadern immer eine größere Zahl von Mittelstürmern, 1, 2, 3, sogar 4 Mal in einer Saison. Also da soll mit Sicherheit noch was passieren. Und ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was dann eben bei Nico Elvedi passiert. Tja, Yannick, die Wolverhampton Wanderers und der FC Everton. Zwei Clubs, die es mit Sicherheit
fast schon etwas böse heute irgendwie formuliert. Sie haben gegeneinander gespielt am letzten Wochenende. Da war es noch das Duell 19. gegen 18. Nach der Niederlage ist Everton sogar letzter, torlos. Und nächste Woche sind wir schlauer und vielleicht müssen wir dann gar keinen Everton-Transfer von Nico Elvedi bewerten. Aber ja, das ist jetzt auf jeden Fall eigentlich kein Karriereaufstieg. Es ist zwar der Wechsel in die Premier League, aber so wie ich diesen FC Everton wahrnehme und so wie er sich gerade noch gerettet hat in der vergangenen Saison, ist er eigentlich fast schon dem Abstieg geweiht in der Premier League. Während andere sich wirklich auch gut verstärkt haben, ist da bislang fast gar nichts gegangen. Also ja, es wird ein kompliziertes Unterfangen dann in Liverpool vielleicht für Nico Elvedi und ja, Wolverhampton ist jetzt dann auch nicht komplett attraktiver, da geht vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Transfermarkt am Ende, aber das muss letztendlich, Carsten, ja jeder selbst wissen, wie er da seine Karriere plant und wir haben ja auch schon gesagt und geschrieben, wenn Nico Elvedi dann auch da sein sollte, dann ist definitiv ja auch ein Platz für ihn bei Borussia Mönchengladbach und ja, gerade wenn man das nimmt, was wir gegen Leverkusen gesehen haben, braucht man da auch nicht allzu viel Fantasie für.
Ja, möglicherweise löst sich dann ja auch das Sechserproblem. En passant, wenn Nico Elvedi bleibt, dann wäre nämlich Ko Itakura der möglicherweise dann diese Sechserrolle einnehmen kann. Er wurde ja als solcher verpflichtet vor einem Jahr und ist dann unter Daniel Farke zum festen Verteidiger geworden, zum Innenverteidiger, aber er hatte eben diese Qualitäten und ich habe zuletzt mit Gerardo Seoane auch mal drüber gesprochen, er sagt eben, ja, der hat eben auch die Power in den Beinen, die man braucht, um diese Rolle zu spielen, um eben diese Zweikämpfe anzunehmen und er kommt dann ja auch mit dem Denken des Innenverteidigers, also das wäre dann so gesehen eine interne Lösung für diese Sechserfrage, aber dann wäre eben die Stürmerfrage offen. Und da müsste sich Seoane dann was einfallen lassen. Ich werde mich der Sache auch nochmal widmen, inwieweit eben die Alternativen, die da sind, wie die wirklich dieses Gladbacher Spiel verändern, weil es wäre im Grunde schon eine gewisse Rolle rückwärts, weil die, die da sind, ob das jetzt ein Ranos ist, ob das ein Player ist, das sind ja eher diese schwimmenden, die spielenden Mittelstürmer, die dann eben viel unterwegs sind zwischen den Linien, so Stindeln halt. Und das soll ja eigentlich nicht mehr der Weg der Gladbacher sein, sondern es soll ein klarer Zielspieler da sein. Aber das, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber das ist im Grunde jetzt im Kader der Gladbacher keiner. Wenn man jetzt Telalovic ist ja auch auf dem Absprung möglicherweise noch und ist ja auch nur ein Regionalligastürmer. Also ich weiß es nicht. Also es wäre schon gut, wenn da noch jemand kommen würde. Ansonsten muss sich Gerardo Seoane was einfallen lassen. Backen kann er sich keinen Mittelstürmer. Also ja, also wird noch eine spannende, interessante Woche. Und wie am Ende dann, finde ich wiederum auch interessant, damit umgegangen würde, wenn eben nichts mehr passiert. Wie gesagt, LWD bleibt Verteidiger. Dann wäre Itakura einer für die Sechs, als defensiv denkender Sechser oder als stehender Sechser oder als Holding-Sechser oder was auch immer. Und vorne müsste dann eben der Seoane kreativ werden.
Ja, ich habe gelesen, Everton ist auch an Beto dran und dann wäre wahrscheinlich Beten bei Borussia eine Alternative für den Sturm, dass eben Thomas Schwanscherer sich nichts tut. Aber ihm geht's gut, kann man sagen. Das war ja schon ein bisschen so Sorge zwischendurch mal, dass vielleicht bei ihm auch die Muskulatur nicht so hält. Das hat sie bislang getan. Deswegen wird er dann auch das bislang größte Spiel seiner Karriere absolvieren am Samstag gegen den FC Bayern. Gegen den großen Harry Kane, also vielleicht jetzt nicht so oft im direkten Duell, aber das sind eben die beiden Neuner, die da unterwegs sind. Das ist wieder Heimspiel, das gibt's auch selten so früh in der Saison. Ja, deswegen quasi dasselbe mit N hinten, nämlich Bayern statt Bayer. Ja, erinnere mal dich ein halbes Jahr zurück, da kamen die Bayern in einer sehr wackeligen Phase bei Borussia nach einem 1-4 gegen Hertha BSC. Das war ein noch größerer Nackenschlag natürlich als so ein 0-3 gegen Bayer Leverkusen und trotzdem unkten alle, ja, das werden sie eh wieder gewinnen, wie immer. Und dann gewannen sie tatsächlich dieses Spiel auch in sehr langer Überzahl 3-2, also führten auch bis ganz kurz vor Schluss 3-1 und in der Woche danach gab es ein 0-4 bei Mainz 05. Also die alte Borussia würde gegen Bayern gewinnen am Samstag und dann in zwei Wochen in Darmstadt verlieren. Jetzt ist die Frage, was macht die neue Borussia?
Ja, sie wird erstmal auf einen FC Bayern treffen, der mit Harry Kane sich wirklich sehr, sehr gut verstärkt hat. Das muss man sagen. Also wenn man sich die Spiele da anschaut, das ist ja nicht nur eine Nummer 9 Mittelstürmer, sondern einer, der wirklich das Spiel mitnimmt, der das Spiel dominiert, der ganz, also wirklich eine Ausstrahlung hat. Thomas Müller hat gesagt, man spüre die Aura von Kane in der Kabine. Und ich finde, dass er also relativ gut schon angekommen ist in dieser Mannschaft voll Superstars oder voll Stars, wo er dann eben wirklich eine zentrale Rolle einnimmt. Und das wird mal eine Aufgabe sein für die Gladbacher. Interessant ist ja, dass tatsächlich Gladbach und Bayern, also die Bayern suchen auch so ein, wir haben schon gesagt, so ein Holding-Sechser, wie Tuchel sagt, haben aber auch genau wie die Gladbacher einen Mittelstürmer gekauft. Eben Harry Kane, natürlich 10-mal so teuer wie Thomas Schwanscherer, aber im Grunde die gleiche Personalie zu lösen gehabt, weil eben in der vergangenen Saison da jemand gefehlt hat, der wirklich die, der Dinger vorne rein macht. Und nun ist er halt da, Harry Kane, wahrscheinlich im Moment der beste Mittelstürmer Europas, trifft dann eben auf Thomas Schwanscherer, der, ja, ich würde mal sagen, ein aufstrebender Mittelstürmer in der Bundesliga zumindest ist, der gekommen ist, um der Bundesliga zu zeigen, dass er sie kann, der in Gladbach gut angefangen hat, der in Augsburg seine beiden Tore gemacht hat, Kane auch. Jetzt dieses Doppelpack, den Doppelpack gegen den FC Augsburg. Also die Augsburger liegen offenbar den neuen Mittelstürmern, denn Schwanscherer ja auch in Augsburg seine beiden Tore gemacht. Finde ich ein ganz interessantes Duell, wie beide auch damit umgehen. Jeder wird natürlich auf seinem Niveau davon abhängig sein, wie er von der Mannschaft eingesetzt wird. Da sind die Bayern schon einen Schritt weiter, haben natürlich auch mit Gnabry, mit Sané Topspieler, die dann auch einen zentralen Mann einsetzen können. Aber die Gladbacher mit Honorar, mit Player, auch schon Leute, die den Neuner im Strafraum da an den Ball bringen können, wird für mich eine entscheidende Geschichte sein an dem Tag. Und so wie ich den Thomas Cuanciara kenne, wird er schon richtig heiß draus sein, so nach dem Spiel vielleicht sagen zu können, naja, ich habe das gemacht und der Kane das und deswegen haben wir gewonnen.
Ja, Gladbachs Neuner ist ja auch ein 31er, das muss man sagen. Und vielleicht ist der Vorteil dann wirklich gegenüber dem Leverkusen-Spiel, dass die Bayern auf dieser Doppel-6-Position, auf der Doppel-6 ihre Probleme haben, was dann auch das Umschalten Borussia erleichtern könnte. Ja, kann man auch gut vorstellen, dass dann in dieser Woche im Training der Fokus darauf liegt, da diese Situation noch besser auszuspielen. Das wird man müssen, denn die Bayern werden jetzt nicht überraschend sich da hinten reinstellen und Borussia dann spielen lassen, sondern ja, das lässt sich sehr leicht umreißen, was wir da erwarten können am Samstag. Lass uns doch vielleicht konkret werden, was die Leute angeht, die das Ganze bewerkstelligen sollen.
Aufstellungstipp.
Ja, das Einfachste zuerst. Jonas Omlin, ihm geht's gut, er steht im Tor und macht das auch am Samstag.
Und hat mit Sicherheit auch Lust drauf. Schweizer Torhüter in Gladbach gegen Bayern, bisher immer gut geklappt mit Jan Sommer. Also Jonas Omlin wird das machen wollen und wird es auch tun und war auch dabei, als die Bayern 3-2 besiegt wurden. Und von daher, warum nicht? Also Omlin steht. Ja, jetzt sind wir da, wo es wirklich interessant wird. Die Kollegin Hanna Gobrecht und ich, wir waren ja beim Spiel gegen Leverkusen, haben nach dem Spiel Jerry Seoane dann auch gefragt. 7 Tore in 2 Spielen, das ist ja ein Brett. So viele hat es wirklich selten gegeben für Gladbach. Und von daher, ja, muss man was versuchen. Muss man versuchen, stabiler zu werden. Und er hat klar gesagt, das ist ja nicht nur eine Frage der Abwehr. Das ist im Prinzip ein Gesamtkonzept. Du hast es schon gesagt, daran wird man natürlich auch arbeiten. Einmal an den Umschaltsituationen, aber auch eben an der Stabilität. Und ja, die Frage ist, Dreierkette, Viererkette. Ich sage wahrscheinlich eine Dreierkette, weil man dann eben in der Breite, gerade bei den starken Außenverteidigern der Bayern möglicherweise, auch mit Doppelungen arbeiten kann. Eben der rechte Teil der Dreierkette dann eben den Außenverteidiger dann unterstützt und ihm dann auch ein bisschen Arbeit abnimmt. Die Frage ist halt, wie besetzt man das dann? Spielt dann beispielsweise ein Joe Skelly möglicherweise auf der Außenverteidigerposition und Franck Honorat, der das ja jetzt zuletzt gegen Leverkusen gespielt hat, rückt dann doch in die Mitte. Dann ist man sicherlich im Sturm dabei, etwas umzubauen. Oder verteidigt man das tatsächlich wieder mit dem Franck Honorat, der dann als offensiv ausgerichteter Außenverteidiger eben da ist. Das wird interessant sein, wie Gerardo Seoane damit umgeht, wenn er denn auf die Dreierkette setzt.
Es war ja gegen Leverkusen in manchen Phasen auch so eine irgendwie Hybrid-Variante, weil ich fand, dass Marvin Friedrich für den rechten Teil der Dreierkette doch oft sehr weit draußen war, also hat er fast schon teilweise ein Rechtsverteidiger dann mit Ball gespielt, muss man sagen, also zumindest eine asymmetrische Angelegenheit. Ja, das ist die Frage, wie dann da die jeweils aushelfenden Flügelspieler sich positionieren vor den Außenverteidigern. Ich bin auch noch ein bisschen unentschlossen, was Borussia dann besser liegt. So, ich habe es ja vorhin angesprochen, irgendwie so richtig kompakt sah es nicht aus, so ganz auf Linie und auf einer Linie die Ketten dann letztendlich nicht. Ja, aber wenn wir jetzt das dann von der Personalseite nehmen, kommt es ein bisschen darauf an, kehrt Luca Netz zurück oder ist es sogar egal, dass er zurückkehrt, weil Gerardo Seoane sagt, er lässt jetzt erstmal den Skelly da links durchziehen. Hat er ja damals bei seinem Bundesliga-Debüt gegen die Bayern gemacht. Da spielte Stefan Leiner dann ganz rechts in dieser Variante. Boah, schwierig. Ist irgendwie gerade ein bisschen so, muss man natürlich auch sagen, auch eine neue Realität. Wenn man irgendwie einen guten Einfall hat, dann hat es vielleicht woanders einen Haken. Meistens ist es wie bei dieser Itakura-Sache auf der 6. Wenn er natürlich auf der 6 spielt, fehlt er hinten, wo er eigentlich für uns gesetzt ist. Deswegen bin ich mal offen für einen Vorschlag von dir, wie genau du es da jetzt am Ende machen würdest bei allen Optionen.
Ja, da ich mich auf diese Dreierkettenvariante jetzt gerade festgelegt habe und ich habe es, glaube ich, vergangene Woche schon gesagt, Ko Itakura in der aktuellen Situation und bei dem Gegner, der jetzt kommt, möglicherweise als Sechser sehe, müsste man dann tatsächlich, Luka Netz kehrt dann zurück und da müsste man eben schauen, wer dann in der Dreierkette verteidigen könnte und würde. Wir wären dann bei Friedrich, bei Wöber und bei Skelly, der dann wieder rechts spielen würde, Netz dann eben links, Franck Honorat dann eben auf der Seite, damit man eben Ko Itakura neben Julian Weigel, ich gehe jetzt mal ganz schnell die ganze Mannschaft durch, auf der Sechs stellen könnte. Denn das Problem, und da hat sich die Kollegin Hanna Gobrecht ausführlich mit auseinandergesetzt, vielleicht packen wir den Text auch mal in die Shownotes, da war schon so ein bisschen der Ursprung der Instabilität. Denn gerade diese Doppel-Sechs ist für Gerardo Söane, das hat er im Gespräch auch mal gesagt, ein ganz wesentlicher neuralgischer Faktor, was die Stabilität angeht. Er stellt genau deswegen eben auch diese Doppel-Sechs auf, damit eben da auch genug Personal im Zentrum ist. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich dann überlegt, ob er nicht dieses Duo Weigel-Neuhaus, Florian Neuhaus hatte wirklich keinen guten Tag gegen Leverkusen erwischt, das vielleicht auseinander trennt und Ko Itakura da reinstellt, der zumindest diese defensive Variante darstellen würde und ja, unter all den Sechser Möglichkeiten, die dann eben da sind, das hatten wir in der Woche vorher auch schon mal geschrieben, eigentlich der ist mit der defensivsten Ausrichtung und da möglicherweise helfen kann.
Ja, jetzt kam ja gegen Leverkusen Rocco Reitz rein für Florian Neuhaus. Ich rechne jetzt mal nicht mit einem Startelf-Einsatz gegen die Bayern, aber hat sich zumindest angeboten dann als Alternative. Ja, es ist verzwickt. Also während du geredet hast, eigentlich immer noch kein Favorit sich bei mir entwickelt. Zweimal Itakura, das ist wirklich mein klarer Favorit in dieser Konstellation, weil alles andere hat dann irgendwie einen Haken, Friedrich in der Mitte oder wenn man ganz umbaut, irgendwie Wöber auch nach links packt, dann muss halt ein anderer halblinks in der Abwehr spielen, wo sich jetzt auch niemand hervorgetan hat. Plus, das wird jetzt dann auch in ja, relativ nahe Zukunft das erste Mal, dass die Frage ist, wie Söane so mit potenziellen Unruhefaktoren umgeht, weil einen seiner Kapitäne Nummer 2 und 3 auf die Bank setzen natürlich schon, ja, was ist, weil er auch sehr klar gemacht hat, dass diese Kapitänskandidaten viel spielen sollen, wenn es dann so wäre, dass einer nur auf der Bank sitzt, ja, ob es jetzt Weigel, Neuhaus oder dann, wenn er noch da ist, Kone ist, das hat auch ein gewisses Unruhepotenzial, also da müssen wir jetzt nicht mal rumstänkern, medial, dass, ja, hat eben eine gewisse Strahlkraft, einen dieser drei dann möglicherweise auf der Bank sitzen zu sehen. Ich gehe jetzt die Sicherheitsvariante, also Sicherheitsvariante, was die Richtigkeit der Tipps angeht, nicht was die Stabilität hinten angeht, und sage, dass alles so bleibt wie am Samstag.
Also theoretisch, praktisch, faktisch wahrscheinlich auch tatsächlich der sicherste Tipp. Denn Söane weiß natürlich auch, je mehr sich dann Konstellationen einspielen, desto mehr Sicherheit kommt natürlich rein. Und ständig umzubauen, er hat ja schon das System geändert, das darf man nicht vergessen. Er hat ja vom 4-2-3-1, hat er eben auf diese Dreierkettenvariante 3-4-2-1 umgestellt, die mir persönlich auch gut gefällt. Ich hatte sie ja auch vor dem Spiel ein bisschen proklamiert aufgrund der starken Leverkusener Außen. Jetzt kommt bei Bayern im Grunde dasselbe auf Gladbach zu. Mit eben extrem starken Außenspielern, aber da reden wir natürlich über nochmal eine andere Dimension als Bayer Leverkusen, mit Coman, mit Gnabry, mit Sané, die da wirklich Positionswechsel drin haben, wo jeder von jeder Position extrem gefährlich ist. Ja, und da wird die Gladbacher Abwehr aber richtig auf den Prüfstand gestellt und solche Offenheiten wie gegen Leverkusen, da wird man dann tatsächlich wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Da wird wahrscheinlich, wenn man überlegt, was Boniface noch für Chancen vergeben hat, das sollte man sicherlich dem Kollegen Kane nicht gönnen, solche Chancen, weil der ist ja, glaube ich, gnadenlos. Naja, wir werden sehen. Ich sage, diese Dreierkette ist die Variante, um gegen Bayern grundsätzlich die Räume so zu stellen, dass man ein bisschen was rausnehmen kann, dass man vielleicht auch vorne, da würde ich auf viel Speed setzen, um einfach dann eben die Räume hinter den Bayern, wir erinnern uns an viele Tore, die Gladbach gegen Bayern gemacht hat, die aus der natürlichen Überlegenheit der Bayern natürlich dann aus Kontern entstanden sind, beispielsweise beim 1-1 vergangene Saison. als ein langer Schlag von Christoph Kramer, den er als klar ausgemachten Pass definiert hat, Thuram erreichte. Upamecano patzte so, wie es gegen Gladbach üblich ist, bei ihm zumindest. Und dann fiel eben dieses Tor und genau so sehe ich das eigentlich auch. Das würde dann wiederum für Nathan Gumo sprechen, der sehr viel Speed hat. Honorar wäre dann ja auch als schneller Spieler auf dem Platz. Unter Umständen dann auch Luca Netz, wenn er zurückkehrt. Dann hat man also schon auch ein paar schnelle Spieler dabei. Und das wäre für mich schon ganz wichtig, um in den Umschaltsituationen auch zu reagieren. Und ja, Alassane Player ist noch nicht so ganz richtig in der Saison angekommen. Aber vielleicht ist ja Bayern genau das Richtige für ihn, um da als Chef vorne die Kollegen so ein bisschen anzuleiten und denen zu zeigen, wie das geht gegen die Bayern.
Ja. Hat im besagten Spiel, in dem Skelly das Bundesliga-Debüt feierte, aus der Mittelstürmerposition ein Tor erzielt, damals das allererste der Saison 21/22. Also das kann er ja theoretisch auch. Ja, ich habe ja gesagt, keine Änderung. Das liegt jetzt nicht daran, dass sich gar niemand angeboten hätte. Es wird sicherlich irgendwann mal das Spiel geben, wo dann jemand der genannten vorne eine Pause bekommt, dann vielleicht mal Robin Hack sein erstes Spiel von Beginn an macht in wahrscheinlich etwas fernerer Zukunft, aber eben doch irgendwann auch mal Grant Leon Ranos. Für den geht's ja dann auch nach dem Bayern-Spiel auf Länderspielreise. Da kann er sich dann mal international wieder beweisen, anders als beispielsweise ein Robin Hack. Ja, und dann, glaube ich, sind wir gespannt, unter welchen Umständen die gerade genannten dann mal reinkommen gegen die Bayern. Ist es eher so wertvolle Spielpraxis in Rückstand liegen? Geht es darum, noch irgendwas zu drehen? Geht es darum, was zu verteidigen? Also die Optionen bestehen ja alle. Und ja, was glaubst du, wie es in der 70. Minute steht? Deswegen tippen wir heute mal anders. Wir tippen jetzt den Stand in der 70. Minute.
Ich sage 0-2.
Und am Ende?
Und am Ende 0-2. Ich glaube, dabei bleibst. Also ich wäre schon, also ich meine, wir sind ja dann auch Fußballfans. Ich gehe davon aus, dass wir ein Harry Kane-Tor sehen werden, wenn nicht alles total seltsam läuft. Das wäre für mich normal. Ja, die Bayern haben einfach eine extrem gute Qualität nach vorne. Wenn es die Gladbacher aber wirklich ab und zu mal schaffen, diese Abwehr unter Druck zu setzen. Die sehe ich noch nicht so stabil. Insbesondere Upamecano ist ja auch immer wieder mal für einen Bock gut. Und wenn man da es schafft, immer wieder mal die Bälle so auf ihn drauf zu spielen, auf ihn drauf zu gehen, in 1-gegen-1-Situationen, auch mit langen Bällen mal da zu operieren in seine Richtung, da könnte man möglicherweise was hinbekommen. Und du hast es schon gesagt, dann eben die Doppel-6 vielleicht ein bisschen physisch angehen. Da sind ja Kimmich und Goretzka sind ja so wie Weigl und Neuhaus eher auch die Feingeister auf dieser Position.
Alles deutsche Nationalspieler und sollte diesmal waren, ne?
Ja, also Qualität ist auf jeden Fall relativ groß oder extrem groß. Ist ja
auch
so,
so war es nicht gemeint. es war eher, wollte ein paar Defizite der deutschen Nationalmannschaft aufgreifen, die ja genau auch eigentlich das Problem hat, dass Gladbach und Bayern haben da auf der Doppel-6.
Naja, da gibt's dann ja Robert Andrich aus Leverkusen. Wenn der jetzt wieder richtig fit ist, dann
ja,
geht der
bestimmt mal. Ja, der hat mich in seinen 40 Länderspielen auch enorm überzeugt.
Ja, also sagen wir mal so, das ist eine der Positionen, die mit Sicherheit im deutschen Fußball in den vergangenen Jahren, die in den Jahren vorher mit Spielern wie Guido Buchwald, Dieter Eils immer wichtig besetzt waren, richtig besetzt waren, nicht glänzend besetzt waren, aber eben mit wichtigen Spielern besetzt waren. Naja, jetzt eben weniger, genau wie Innenverteidiger, genau wie Mittelstürmer, nochmal bei Gladbach und Tscheche, bei Bayern der Kapitän der englischen Nationalmannschaft als Neuner auf dem Platz. Das sagt viel über den deutschen Fußball auch aus. Werden wir uns, wie gesagt, dem Thema auch nochmal zuwenden, schriftlich. Aber naja, also ich sage, es geht 0-2 aus und das wäre für Gladbach, es ist eine Niederlage und es gehen wieder 2-3 Heimpunkte flöten. Das sollte man dann auch nicht zu sehr herunterspielen, aber ich bin jetzt einfach mal Realist und sage 0-2.
Ich sage, es steht nach 70 Minuten 1-2 und es geht 1-3 aus.
Ja, kann man ja mal so sagen.
Kann man so sagen, ja. Jeder ist ein freier Podcast hier und nachdem, wie er will.
Dann erzähl mal, wie viele Tore schießt denn Harry Kane in deinen Augen?
In meinen Augen hoffentlich keine. eins, sage ich. Hat, aber ja, vielleicht auch keins, denn ist ja also, ne, bei allem Weltspieler und Weltklasse-Spieler-Hype jetzt Robert Lewandowski hat ja doch auch ein paar Tore geschossen und trotzdem hat Gladbach gegen die Bayern oft gewonnen und Robert Lewandowski sehr selten getroffen. Also ja, man kann beides sein. Weltklasse, Ballon d'Or-Kandidat und trotzdem nicht erfolgreich gegen Borussia Mönchengladbach.
Mit anderen Worten, ist deine Hoffnung, dass Kane gegen Gladbach etwas mehr Lewandowski ist, als er vielleicht Kane ist?
Ach so, Hoffnung ist ein großes Wort jetzt, aber ja, vielleicht ist es so.
Also ich finde, wir haben noch sehr moderat getippt, aber vielleicht überrascht uns ja auch Borussia Mönchengladbach. Der FC Bayern ist zumindest der Gegner, mit dem sich Gladbach weitaus besser tut als mit Bayer Leverkusen. Das sei nochmal ganz klar gesagt. Wie gesagt, vergangene Saison Heimspiel gewonnen, davor die Saison das herausragende 5:0 im DFB-Pokal und viele tolle Spiele gegen die Bayern, viele erfolgreiche Spiele gegen die Bayern. Ich glaube, es gibt keine Mannschaft in Europa, die so viele Siege gegen die Bayern in den vergangenen Jahren hatte, wie die Gladbacher. Das sei jetzt auch mal ganz klar gesagt. Also ich glaube, die Bayern kommen auch mit genau dem Wissen hier hin. Und das könnte wiederum Gladbachs Problem sein. Aber ich glaube, dass sich die Gladbacher vielleicht mit den Bayern etwas leichter tun als mit Leverkusen.
Ja, vielleicht ist Leverkusen ja in mehrerlei Hinsicht das neue Dortmund. Da gab es ja auch diese schlimme Serie. Dortmund wurde immer Vizemeister. Vielleicht ist es jetzt das Leverkusener Schicksal. Aber wir sind natürlich auch alle gespannt bei allem Lob für Bayer Leverkusen, wie sie es denn jetzt wieder verdadeln werden. Erinnere an die letzte Saison, du hast diese 2:2 angesprochen gegen Gladbach mit diesen Mega-Geschenken. Da hätte man ja wirklich noch Europa fast verspielt und hat es dann, weil eben Frankfurt das Pokalfinale verlor, in die Europa League geschafft und weil der VfL Wolfsburg am letzten Spieltag gegen das abgestiegene Hertha BSC verloren hat, während Leverkusen in Bochum verloren hat. Also da muss man schon sagen, da war auch viel Glück bei gegen Ende. Und als es dann so richtig drauf ankam, hat Leverkusen unter Xabi Alonso, dem Hochgelobten, dann doch nicht so performt. Also da merkt man, vielleicht ist es auch noch ein junger und zumindest auf dieser Position nicht so erfahrener Trainer, aber das sind Leverkusener Sorgen, Ängste und vielleicht auch Nicht-Ängste. Wir beschäftigen uns hier mit Borussia und ja, haben uns beschäftigt mit dem 0:3 gegen Leverkusen, dem kommenden Spiel gegen die Bayern, mit dem Ende der Transferperiode. Und ich sage mal so, zwei dieser drei Themen werden nächste Woche zurückkehren.
Ja, definitiv. Das wird so sein. Aber dann werden wir uns mit dem Bayern-Spiel beschäftigen, mit diesen Themen. Und jetzt sind wir genau in der Zeit. Schau mal auf die Uhr.
Ja, ich jetzt alles rausschneide noch hier. Nein, wir müssen nichts schneiden.
Doch, ein, zwei Stellen.
Unter 45 Minuten. Aber ja, anders als in der Bundesliga, keine große Nachspielzeit, sondern nur noch ein Wunsch deinerseits.
Ja, natürlich allen Leuten, die ins Stadion gehen, aber auch die vor den Bildschirmen sitzen, ein sportverbundenes Vergnügen, ein tolles Fußballspiel zwischen Gladbach und Bayern. Und weil wir beiden werden ja auch im Stadion sein, darum wünsche ich das auch anderen Leuten, weil dann kriegen wir es ja auch mit. Also von daher, sportverbundenes Vergnügen am Samstag ab 18.30 Uhr, das nächste Topspiel für Borussia Mönchengladbach. Wir freuen uns drauf.
Ja, jetzt müsst ihr nicht mehr zwingend mit dem Fahrrad fahren, das ist nämlich keine Hockey-EM mehr. Nein, natürlich ist immer gut, mit dem Bus zu kommen oder mit dem Fahrrad, um etwas einzusparen in der Hinsicht. Ja. Das, wie gesagt, jetzt noch die Verkehrstipps am Ende dahingehend. Also rundum alles dabei im Fohlenfutter-Podcast. Auch wieder nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de